Herzlich willkommen, liebe Freunde. Der Dorfarzt, der ist ein begeisterter Jäger. Und er kommt auf unter Treibjagd nach Hause und er fragt seine Frau, na bist du denn erfolgreich gewesen? Sagt er, ja, sehr erfolgreich. 2 Hasen, 4 neue Patienten. Dass ein Arzt dafür sorgt, dass er neue Patienten bekommt, ist eigentlich ungewöhnlich, ist ja nicht seine Aufgabe. Er hat eher dafür zu sorgen, dass es weniger Patienten werden in seinem Umfeld. Ich möchte euch heute von einer Frau erzählen, die so einen Arzt gesucht hat, der helfen kann. Sie hat sich Kinder gewünscht, aber konnte keine bekommen. Ihr Kinderwunsch ist nie in Erfüllung gegangen und sie vermutet, der wird auch nicht in Erfüllung gehen, denn ihr Mann wird sie nicht mehr anfassen. Von dieser Frau wird uns in der Bibel berichtet, sie ist nicht gesund und ihr kannst du mal sehen, dass die Bibel selbst um ganz intime Angelegenheiten keinen großen Bogen drumherum macht, sondern sogar in intimen Angelegenheiten voll drauf zuhält. Von dieser Frau wird uns berichtet, manche haben vielleicht ihre Bibel dabei und wollen das nachprüfen, ist immer gut, wenn man nachprüft, was ihr so von sich gegeben wird. Markus Kapitel 5 wird berichtet, die Frau hat seit 12 Jahren ihre Blutungen, das heißt, ihre Regel hat er nie aufgehört. Früher hat ihr Mann sie noch in den Arm genommen, das tut er nun schon 12 Jahre nicht mehr, sie sprechen kaum noch miteinander, sie musste ausziehen, weil sie unrein ist, so versteht man das. Und alles, was sie berührt, wird auch noch unrein. Das merkst du also ungefähr vor 2000 Jahren hat sich das abgespielt. Nach dem Gesetz des Mose galt eine Frau, die den Blutfluss hat, als unrein. Das kannst du nachlesen in diesen Gesetzen im 3. Mosebuch, Kapitel 15. Dort steht, dauert die monatliche Blutung länger als 7 Tage oder hat eine Frau außerhalb ihrer Periode einen Ausfluss, der längere Zeit anhält, so ist sie während dieser Zeit genauso unrein wie während ihrer Monatsblutung. Jedes Lager, auf dem sie liegt und jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird unrein. Sie durfte nicht in den Gottesdienst gehen. Alle machten einen Bogen um sie drumherum. Sie war krank, sie war einsam, sie hatte Angst. Sie durfte das Wort Gottes nicht hören und das alles schon, ich sag's nochmal, 12 Jahre lang. Die steckte voll in der Krise. Und das sind genau die Situationen, die Lebenssituationen, wo bestimmte Fragen aufbrechen, die du sonst, wenn dir's gut geht, einfach wegschiebst. Wo du plötzlich in der Krise merkst, ich habe in meinem Leben bisher oberflächlich gelebt. Die eigentlichen Fragen habe ich noch gar nicht gestellt, die mein Leben betreffen. Und manche fangen in so einer Situation an zu denken. Und ich vermute, bei dieser Frau ist es ähnlich. Und eine Frage, die kommt dann immer mit hoch, warum lässt Gott das Leid zu? Und ich bin der festen Überzeugung, wir sollten uns mehr mit dieser Frage auch als Christen beschäftigen. Denn es ist die Frage unserer Zeitgenossen, die dahin zielen. Warum gibt es das Leid? Wie komme ich damit zurecht? Wie kann ich damit überhaupt leben? Der Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn, der wurde mal gefragt, warum der Kommunismus zusammengebrochen ist. Und Solzhenitsyn hat geantwortet, weil er keine Antworten geben konnte auf die Fragen nach Leid, nach Schuld und nach Tod. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir als Christen diese Antworten den Menschen in unserem Land nicht geben, wird man eines Tages in Europa fragen, warum sind die Kirchen zusammengebrochen? Und man wird antworten, weil sie keine Antwort gegeben haben auf die Frage nach Leid, nach Schuld und nach Tod. Deshalb sollten wir uns hier an dieser Stelle bei dieser Geschichte mal dabei aufhalten. Wie ist denn das mit dem Leid? Warum gibt's das denn? Also ich versuche das mal bildlich deutlich zu machen. Ich bin ein einfach denkender Mensch. Ich stelle mir so vor, als Gott die Welt geschaffen hat, ist er nun jeden Tag in seine Werkstatt gegangen. Und dann nach Feierabend, wo er wieder eine Etappe geschafft hat, da wäscht er sich die Hände, guckt in den Spiegel und sagt, gut, gut geworden. Nächsten Tag das Gleiche, wieder gut. Und wenn ich also die ersten Seiten der Bibel lese, wo Gott immer nach Feierabend sagt, gut mit dieser Welt. Und wenn wir heute zum Fenster rausschauen und die Medien reinschauen und feststellen müssen, es ist eben nicht mehr gut, dann müssen wir doch mindestens mal danach fragen, was ist denn nun dazwischen gewesen? Zwischen dem Gut und dem Nicht-Gut. Und da gibt ja die Bibel, die Heilige Schrift, uns Auskunft. Wir sagen heute Sündenfall dazu. Es hat einen Riss in unsere Schöpfung gegeben. Der Mensch hat gesagt, ich mache jetzt alles selber, ich nehme alles selber in die Hand, ich komme ohne Gott zurecht. Und seitdem haben wir uns das eingehandelt, dass es überhaupt erst das Leid und den Tod in unserem Leben, in unserer Welt gibt. Mit dem Sündenfall, seit dem Sündenfall müssen wir feststellen, dass kein Mensch mehr 100% gesund ist. Also ich bin 30% behindert, ich falle schon mal raus. Alle, die eine Brille tragen, die fallen auch schon mal raus. Ich weiß nicht, wer von euch eine Zahnfüllung hat, du bist auch nicht mehr richtig gesund. Also gesund ist nur, wer noch nicht ausreichend untersucht wurde. Der Professor und Psychiater, der Psychotherapeut Manfred Lütz, katholischer Theologe, der hat gesagt, ich sage nochmal, der ist Psychiater, kommen Sie in meine Praxis, ich werde schon was finden. Auch wenn du vielleicht für die GSG 9 gemustert wirst und sogar durchgekommen bist, du bist niemals kerngesund, körperlich gesehen. Irgendwas haben wir alle, irgendeine Rippe ist schon schief. Und schon deshalb ist ein Satz schlimm und gilt nicht, der da heißt, wer richtig glaubt, ist auch gesund. Der kann schon deshalb gar nicht gelten. Da muss man doch mal fragen, wie viel Prozent sind denn da gemeint? Wie viel Prozent gesund muss man denn sein, um richtig glauben zu können? Wenn niemand zu 100% Gesundheit hat, dann würde ja kein Mensch jemals richtig glauben können. Und wir müssen zu dieser Frage, warum lässt Gott das Leid zu, warum gibt es das Leid überhaupt, auch sagen, dass das meiste Leid in dieser Welt ja von uns selber fabriziert worden ist. Liebe Freunde, wir müssen das Buch durchbuchstabieren, denn du musst ja in deiner Schulklasse, in deinem Arbeitsplatz Rede und Antwort stehen. Das sind ja die ersten Fragen, die kommen, wenn die Leute mitkriegen, dass du Christ bist. Das meiste wird doch von uns selber fabriziert. Der Albert Einstein soll gesagt haben, Erfindungen in der Hand der gottlosen Menschen machen uns kaputt. Das heißt, wenn Erfindungen in Hände kommen von Menschen, die nicht wissen, dass sie mit dem, was sie denken, sagen und tun, sich eines Tages vor dem lebendigen Gott verantworten müssen, wenn solche Erfindungen in solche Hände kommen, machen sie uns kaputt. Und man muss bei dieser Frage nach dem Leid auch sagen, für viele ist, warum lässt Gott das zu, auch ein wunderbares Alibi für die eigene Faulheit. Ich kann mir in den Medien, im Fernsehen, in der Tagesschau das Leid vorführen lassen. Ich kann dabei sogar noch meine Pizza essen und mein Bier trinken und kann bei allem fragen, warum lässt Gott das zu? Und ich selber kann mich zurücklehnen, brauche nichts zu tun, nicht die Ärmel hochkrempeln, nichts zum Guten zu bewirken in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in der Schulklasse, weil ich kann ja Gott alles in die Schuhe schieben. Und ich kann weiterhin faul bleiben und bin überhaupt nicht dran, irgendetwas zu verbessern. Und wir müssen auch eins zur Kenntnis nehmen bei diesem ungemütlichen Thema heute Morgen, dass das Leid auch eine Folge von unserer Schuld, ja sogar eine Strafe von Gott sein kann. Auch wenn das manche nicht mehr hören wollen, Gott kann auch so. Also in der Bibel wird uns in Apostelgeschichte 12 von einem König berichtet, der sich als Gott verehren ließ und dann wurde er vom Engel des Herrn gestraft und starb. Und wisst ihr, es gibt auch in diesem Thema eine ganz gute Botschaft. Gott kann sogar das, was wir uns selber über den Pelz gezogen haben, durch den Sündenfall, durch die Schuld in unserem Leben, er kann das Leid, das Ergebnis unserer Schuld sogar noch dazu nutzen, dass es mit uns gut wird. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich schon getroffen habe, die mir eben genau das berichtet haben, dass sie sagten, ich bin so dankbar für die Leitsituationen in meinem Leben. Im Rückspiegel muss ich erkennen, dort sind die Fragen aufgestanden und dort habe ich dann auch die Antworten gefunden. Und die Antwort in ihrem Leben hieß Jesus Christus. Und ich habe Jesus gefunden und durch diese Leitsituation bin ich sehr, sehr dankbar geworden, dass ich das erleben durfte und dass ich Jesus gefunden habe. Nun möchte ich mal noch was Provokatives sagen. Angenommen, heute Abend würde Gott beschließen, ich schnipse mit dem Finger. Und 22 Uhr ist alles Leid aus der Welt weg. 22 Uhr ist alles Leid aus der Welt weg. Ich will dir sagen, das wäre von Gott lieblos. Und ich möchte gerne erklären, warum. Wenn Gott heute Abend 22 Uhr das Leid aus der Welt rausnehmen würde, dann würden wir nicht mehr merken, dass in unserer Beziehung zum lebendigen Gott etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn wir in unserem Leben nicht mehr merken, dass die Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist, dann kommt der Mensch nicht an den Punkt, wo er betet, Herr, vergib mir meine Sünde. Und wer nicht an diesen Punkt kommt, der kommt nicht in den Himmel, der wird nicht gerettet, weil du dich an Jesus wenden musst. Und deshalb wäre es von Gott lieblos, weil diese Erinnerung an die kaputte Beziehung einfach weg wäre. Und wir würden ins Verderben laufen. Und will ich eins bei diesem Thema noch sagen, wir Christen wissen nicht auf alles eine Antwort. Du kannst nicht zu jeder Frage deinen Joker aus der Tasche ziehen und sagen, habe ich auch eine Antwort, habe ich auch eine Antwort. Es gibt auch Situationen im Leben von Christen, wo wir nicht wissen, was Gott sich jetzt dabei denkt, wo wir es nicht wissen. Und wisst ihr, die Bibel verrät ja schon sowas, wenn im letzten Buch der Bibel steht, dass Gott bei seinen Leuten, wenn sie im Himmel ankommen, die Tränen abwischen will, dann heißt das im Umkehrschluss, es gibt bei seinen Leuten, also bei den Christen, hier Situationen, wo sie weinen, wo sie selbst Gott nicht begreifen. Und diese Tränen will er dann in der Ewigkeit, wenn die Tür zur Ewigkeit aufgeht, die will er dann dort abwischen. Das heißt, wir haben auch als Christen manchmal hier Situationen durchzustehen, wo wir nicht mehr wissen, was vorn und was hinten ist. Also jetzt zurück zu unserer Geschichte. Unsere Frau, um die es hier geht im Markus-Evangelium, die weiß auch nicht, was vorn und hinten ist. Langwierige Behandlung, demütigende Bemerkungen und unerträgliche Belastungen hat sie über sich ergehen lassen. Es gibt ja leider viele Menschen auch heute, die unheilbar krank sind, vielleicht in deinem Umfeld, in dem du lebst, und man sieht es ihnen äußerlich nicht an, dass sie unheilbar krank sind. Vielleicht Beispiele. Ich denke da zum Beispiel an Frauen, die sexuell missbraucht worden sind, schon als Kinder. Und bitte denk nicht, das gibt's nur in der bösen Welt draußen. Das gibt's auch in christlichen Gemeinden zur Genüge. Und diese Frauen sind verletzt worden. Und wenn ein Mann sie umarmt, dann brechen die inneren Verletzungen wieder auf und manche sind nicht mal mehr in der Lage, eine Ehe einzugehen. Mir ist zum Beispiel ein junges Ehepaar bekannt, sind Christen, die Frau wurde missbraucht und die leben immer noch wie Bruder und Schwester zusammen. Oder ich denke an junge Menschen, die von ihren Eltern in der Kindheit keine Liebe bekommen haben. Die Eltern haben sich für alles interessiert, aber nicht für ihr Kind. Und dann verkümmern sie, die einen, die kriechen nach innen, die ziehen sich immer mehr zurück und die anderen, die werden aggressiv, die gehen nach außen und die Gesellschaft steht dann da und sagt, oh, die schlimme Jugend. Aber die Ursache lag wo ganz anders. Und dann denke ich manchmal, wenn doch diese Leute alle, die so dermaßen verletzt worden sind, die so benachteiligt worden sind, wenn sie doch Jesus kennenlernen würden, wenn sie doch wüssten, dass es einen Punkt in dieser Welt gibt, wo ich ehrlich und echt sein darf, wo ich Kraft tanken kann, wo seelische Wunden behandelt werden, wo es jemand gibt, der mich ohne Vorbedingung annimmt und liebt und dann anfängt, mein Leben zu verändern und der mich sogar dazu bringen kann, dass ich nicht nur meine eigene Sünde vergeben bekomme, sondern dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich auch anderen vergeben kann, die an mir schuldig wurden. Wenn sie doch diesen Jesus kennenlernen würden, das wäre doch klasse, das wäre doch die Veränderung fürs Leben. Dann muss ich bei dieser Frau auch dran denken. Obwohl sie keinen Schimmer von Jesus hat, ist Jesus ihr letzter Hoffnungsschimmer. Das können wir hier lesen. Sie geht zu Jesus. Hier steht, es war auch eine Frau dabei, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen, hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden ist nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Also die Frau geht ja mit Jesus absolut merkwürdig um. Man muss ja fast schmunzeln beim Lesen hier. Das heißt, sie geht verkehrt mit Jesus um. So kann man sich doch nicht an Jesus ranmachen. Warum macht die eigentlich alles verkehrt? Ja, sie hat keine Ahnung von Jesus. Sie weiß nicht, wer Jesus ist. Sie braucht keine Anrede wie Rabbi oder du Sohn Davids. Sie hat keinen blassen Schimmer. So wie es auch heute viele Leute gibt in unserem Land, die keinen blassen Schimmer haben. Sie wissen, dass da Leute irgendwie in die Kirche gehen, dass da was mit dem Mann zu tun haben soll, den sie gekreuzigt haben. Das hängt meistens auch in der Kirche drin. Und da liest man aus einem Buch. Man weiß auch, die beten, aber man hat in seinem Leben nie eine Predigt gehört oder gar selber gebetet. Und so ähnlich ist es auch bei der Frau. Unter völlig falschen Voraussetzungen, mit völlig falschen Vorstellungen, rennt sie in den Open-Air-Gottesdienst mit Jesus. Sie wusste nichts von Jesus, außer dass sie gehört hatte, dass er über wundersame Kräfte verfügen soll, dass er gesund machen kann. Das hat sie gehört. Und nun will sie es also am Schluss mit dem Hellseher Jesus aus Nazareth noch probieren. Bevor man sich in seiner Verzweiflung das Leben nimmt, probiert man eben erstmal alles aus. Alles, was Gesundheit verspricht. Sie war bei Ärzten, Schulmediziner haben sie mit Chemie vollgepumpt, Quacksalber haben sie gequält. Davon will sie inzwischen alles nichts mehr wissen. Auch alle religiösen Versuche, die waren inzwischen fehlgeschlagen. Heilsteine, Heilerde, Horoskop, Hypnose, alles hat nichts geholfen. Der Magnetiseur Jesus muss es doch nun hinbekommen. Ja, merkst du mal, dass Jesus Menschen auch anzieht wie so ein Magnet, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, die in Nöten sind. Um endlich ein geheiltes Leben zu bekommen, geht die Frau zum Magier Jesus von Nazareth und damit sitzt sie einem gewaltigen Missverständnis auf. Wer so hinter Jesus herläuft, der läuft nur Fata Morgana nach. So ist Jesus eben nicht. Wer die Bibel liest, der wird ganz schnell entdecken, dass Jesus eine persönliche Beziehung will. Das will die Frau aber nicht. Sie will anonym bleiben. Deshalb schleicht sie sich ja von hinten an Jesus ran. Deshalb kommt sie nicht von vorn. Sie will Jesus nicht kennenlernen. Sie will ihm nicht gegenübertreten. Sie will auch seine Worte nicht hören. Sie will nur die magische Ausstrahlung anzapfen, indem sie mit ihrem Finger sein Gewand berührt. Sie lebt in der Welt der primitiven Magie und ist da drin gefangen. Sie ist in Zauberei und Aberglauben gefangen. Sie ist so primitiv, dass sie nicht mal bemerkt, dass hier zwei Welten aufeinander prallen, die völlig entgegengesetzt sind. In der Bibel ist nämlich diese Zauberei und der Aberglaube und Okkultismus, musst du wissen, mit als tödlicher Irrtum abgestempelt. Gott hat da einen Aufkleber drauf gemacht, da steht drauf, Vorsicht, Lebensgefahr. Da gibt es keine Heilung, da geht der Mensch kaputt. Das ist Gotteslästerung. Dem Volk Israel hat Gott das schon bei Zeiten ins Kursbuch schreiben lassen. Da steht nämlich im 5. Mose 18, wenn ihr in das Land kommt, das der Herr euer Gott euch geben wird, dann hütet euch die abscheulichen Bräuche seiner Bewohner zu übernehmen. Keiner von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer auf dem Altar verbrennen. Ihr dürft keine Wahrsager und Wahrsager unter euch dulden, niemand, der aus irgendwelchen Zeichen die Zukunft voraussagt und niemand, der Zauberformeln benutzt und damit Geister beschwört oder Tote befragt. Also die gesamte Palette von Spiritismus, Magie ist hier aufgezählt. Und da hat Gott diesen Kleber drauf gemacht, Vorsicht, Lebensgefahr. Wir merken hier, die Botschaft der Bibel steht gegen diese Praktiken. Und die Botschaft der Bibel ist immer auch die Botschaft von Jesus gewesen. Deshalb steht Okkultismus und Christentum gegeneinander. Und die Frau, die hat nun Angst, und Angst ist ja immer ein Symptom des Okkultismus, und wenn man sich damit beschäftigt, wird die Angst noch größer. Und nun kann man mal gespannt sein, wie Jesus reagiert, indem diese Frau mit so merkwürdigen Vorstellungen sich von hinten an ihn ranschleicht. Jeder würde denken, also Jesus müsste jetzt erstmal der Frau eine Belehrung geben, dass das so ja nun nicht geht. Oder Jesus müsste sagen, wie es mal einem seiner Freunde gesagt hat, weg mit dir, Satan. Das passiert alles nicht. Während Jesus die Menschenmassen hinterherlaufen, hat er in diesem Augenblick Zeit für eine verwundete Seele. Wenn die Massen von Leid auf ihn einstürmen, nimmt er jetzt plötzlich, die Kamera wird richtig eingestellt auf diese beiden, nur noch diese schwache, kümmerliche Frau am Rande der Geschichte ernst und wendet sich ihr zu. Jesus gibt nämlich jetzt der Frau das, was sie gar nicht gesucht hat. Jesus dreht sich um zu der, die anonym bleiben wollte, spricht sie an, obwohl sie gar kein Wort hören wollte, und fragt, wer hat meine Kleider angefasst? Wer hat meine Kleider angefasst? Weißt du, es kann ja sein, dass du vielleicht selber so einer bist oder Leute kennst, die zur Kirche gehen und du suchst dort etwas feierliche Atmosphäre, etwas Ruhe für deine Seele, dann bekommen manche mit, dass ihre Vorstellungen von Jesus eigentlich bisher absolut daneben gewesen sind, dass Jesus ganz anders ist. Plötzlich kriegst du mit, dass Jesus sich sogar für dich interessiert, dass er durch irgendein Wort oder eine Liedzeile dich anspricht. Plötzlich wird dir deutlich, dass Jesus ganz anders ist, als du dir das bisher gedacht hast. So ist es auch hier. Jesus hofft, wenn diese arme und verzweifelte Frau mich wirklich erfasst, wenn sie kapiert, dass ich die rettende Liebe Gottes bin, dann werden nachträglich alle Irrlichter in ihrem Leben ausgeblasen und das Licht des Lebens wird angezündet und sie kann aufrecht als eine Jesus-Nachfolgerin durchs Leben gehen. Dann wird die morsche Angsthülle des Okkultismus von ihr abfallen und sie kann fröhlich ihre Straße ziehen. Er stellt keine Bedingung, die du erfüllen müsstest, damit du zu ihm kommst. Er sagt nicht, du suchst mich an der falschen Stelle, du hast die falschen Voraussetzungen. Wenn Jesus bei einem Menschen nur eine winzige Spur von Interesse, Hunger nach Leben, Durst nach Liebe und Sehnsucht nach Frieden bemerkt, dann ist Jesus für diesen Menschen auch zu 100% da. Liebe Freunde, es gibt ja so viele falsche Richtungen, auch heute, wo Jesus gesucht wird. Im Christentum sagt man, ist die Moral verankert, also brauchen wir das Christentum, dass die Werte in der Gesellschaft nicht den Bach runtergehen. Oder das Christentum sorgt für das notwendige Maß an Humanismus. Oder das Christentum gehört zu unserer Kultur, deshalb müssen wir es auch erhalten. Das sind alles nichts weiter als scheinchristliche Phrasen. Das ist ein einziges Missverständnis. Wer so denkt, der hat Jesus nicht verstanden. Jesus will was ganz anderes. Er will den Menschen Frieden mit Gott schenken, alles abnehmen, was sie von Gott trennt. Er will sie in den Himmel bringen und das ist die Hauptsache. Er will die Beziehung, die krank geworden ist seit dem Sündenfall zu Gott, die will er heilen. Und das ist für ihn die Hauptsache und deshalb will Jesus, dass jeder Mensch, aber auch wirklich jeder Mensch die Hauptsache erkennt in seinem Leben. Und wenn du die Hauptsache geklärt hast im Leben oder dabei sein durftest, wie deine Freunde die Hauptsache im Leben geklärt haben, dann dürfen wir in seine Schule gehen. Dann geht Veränderung los, dann musst du nicht mehr so bleiben, wie du bist. Jesus würde dann einen liebevollen Blick für deine Mitmenschen schenken. Er gibt dir Kraft, dein Leben nach den 10 guten Regeln, den 10 Geboten auszurichten und in Freiheit zu leben. Er gibt dir Halt, wenn falsche Ideologien dich bestürmen wollen und aus dem Korsett wippen wollen. Er will dein Gewissen prägen, dass du unterscheiden kannst zwischen Gut und Böse. Das alles wird dir aber nebenbei zufallen, wenn die Hauptsache geklärt ist. Alle Weichen werden im Leben falsch gestellt, wenn die Nebensache zur Hauptsache wird. Das ist im Leben von Menschen so und das ist auch im Leben von Kirchgemeinden so. Denn die christlichen Werte, die kannst du auch vertreten, wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Das geht. Du kannst ein guter Humanist sein, ohne dass du zu Jesus gehörst. Du kannst ein christliches Ideengut vertreten und vertraust Jesus nicht dein Leben an. Du kannst das C im Namen führen und gleichzeitig ganz weit weg von Jesus sein. Das geht ja. Die schöne Gemeinschaft in einer Kirchengemeinde oder Jugendgruppe genießen und Jesus nicht im Herzen haben. Die Frau hier in dieser Geschichte, von der uns hier berichtet wird, der geht es um die Nebensache. Auch wenn sie nur an der Nebensache interessiert ist, nur die Nebensache von Jesus in Anspruch nehmen will, treibt Jesus ihr das nicht aus. Und hier kannst du mal merken, wer Jesus ehrlich anfasst, auch wer Jesus nur an der Nebensache festhält, darf wissen, Jesus dreht sich um und fragt, wer hat meine Kleider berührt, wer ist denn hier nur an der Nebensache interessiert, willst du nicht auch noch die Hauptsache haben? Bevor sie sich aus falschen Vorstellungen gelöst hat, ist Jesus schon für sie da. Und ohne dass sie es ahnt, ist Jesus bei ihr. In ihrer Angst ist er schon da und hilft. Sie fiebert, sie weiß nicht so richtig, was vorne und hinten ist, aber spürt plötzlich schon seine Hilfe und seine Liebe. Sie spürt, dass sie bereits geheilt ist. Im Vers 29 kannst du das nachlesen. Und sogleich, als sie ihn berührte, versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Liebe Freunde, damit kein Missverständnis aufkommt, Jesus ist nicht in der magischen Welt. Er kommt zu denen, die in dieser Welt gefangen sind. Wer sich Jesus nähert, bei dem verliert das Fieber seine Macht, die Wahnvorstellung und die Angst werden ohnmächtig. Und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Frau eine persönliche Beziehung zu Jesus bekommt, bis sie die Hauptsache erkennt. Ihr kannst natürlich auch fragen, warum hat Jesus nicht gleich gemerkt, dass da jemand Hilfe braucht? Er ist doch der Sohn Gottes, der kann doch in Herzen reinschauen. Also wenn Jesus weiß, wer Hilfe braucht, warum fragt er dann, wer hat meine Kleider berührt? Er zeigt doch eigentlich, dass er das Elend der Frau eben nicht erkannt hat. Doch, Jesus weiß alles. Er will aber mit dieser Frage etwas ganz anderes. Er will, dass, wenn sie ihn sucht, sich nicht in der Masse versteckt, sondern sich zu erkennen gibt. Und das will Jesus bis heute. Er will ein offenes Wort, er will ein offenes Bekenntnis. Es genügt Jesus nicht, dass du die kollektiven christlichen Bräuche über dich ergehen lässt. Taufe und Konfirmation gehören halt dazu und noch ein weihnachtlicher Anstandsbesuch zur Geburtstagsparty von Jesus in der Kirche. Der christliche Routinebetrieb nimmt einem Menschen nicht die Lasten seiner Schuld und ergibt ihm auch keinen Frieden ins Herz und keinen Trost in schwierigen Zeiten. Der Routinebetrieb bringt uns das nicht. Das bringt dir nur der lebendige Jesus Christus. Damals haben sich auch viele Menschen um Jesus gedrängt. Sie haben seine Klamotten berührt, aber es hat ihnen nichts gebracht. Es hat ihr Leben nicht verändert. Aber diese eine Frau, die wurde verändert. Die Freunde von Jesus sagten, du siehst, wie die Leute sich um dich drängen und da fragst du noch, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zitterte vor Angst, sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie vor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Geh in Frieden, sei frei von deinem Leiden. Ich sag's nochmal, die Blutung hatte bereits schon aufgehört, als sie Jesus an ihrem Mantel angetippt hat. Jesus hatte sie geheilt. Und da müssen wir noch mal Halt machen. Das gilt auch bis heute, dass Jesus heilt. Also natürlich ist es so, dass Jesus auch heilt, indem für Menschen gebetet wird. Jakobus 5 ist so eine großartige Anleitung für uns, dass wenn jemand krank ist, soll er zu den Ältesten der Gemeinde gehen, beichten und sich salben lassen. Dann wird es besser mit ihm werden. Und manche lernen dann, mit ihrer Krankheit umzugehen, bekommen Kraft und Mut. Und andere erleben sogar, dass sie von dieser körperlichen Krankheit geheilt werden. Das gibt's bis heute. Aber es gibt auch die vielen anderen Krankenheilungen, wo ich immer mich frage, warum gehen wir dann nicht endlich mal dazu über, zwar nicht zur Tagesordnung, sondern dazu über, dass wir Jesus dafür danken. Die vielen Krankenheilungen in Krankenzimmern und Krankenhäusern, die Jesus heute noch tut. Wir bilden uns doch hoffentlich nicht ein, dass Ärzte heilen können. Ein Chirurg sagte einmal, ich kann Medizin verschreiben und ich kann mit meinem Skalpell eine Operation vornehmen, aber heilen kann ich nicht, das kann nur Gott. Dass die Medizin das bewirkt, was der Arzt will und der Patient braucht, das kann der Arzt nicht tun, das kann Gott. Und dass nach der Operation, wo er mit seinem Skalpell ja auch so viel kaputt geschnitten hat, um das kranke Geschwür herauszuschneiden, dass es danach wieder heilt, das kann der Arzt nicht. Und in Klammern gesagt, die Intelligenz, die der Arzt nutzt und die er nur weiterentwickelt hat, die hat er auch nicht selber gegeben, die hat er von Gott geschenkt bekommen. Niemand von uns konnte sich entscheiden, ob er als intelligenter Mensch, der ein Abitur macht, geboren werden will oder ob man mit einer geistlichen Behinderung geboren werden will. Letztendlich müssen wir feststellen, Jesus heilt noch bis heute. Und zwar jeder, der gesund wird, müsste ihm dafür Danke sagen. Die Frau hat es jedenfalls erlebt und sie hätte sich nun schnell aus dem Staub machen können, wie das viele heute tun. Sie war doch geheilt. Das hätte ihr aber wenig geholfen. Liebe Freunde, was nützt mir Gesundheit, wenn ich nicht weiß, von wem ich die Gesundheit habe? Wenn ich nicht weiß, wer mich beschenkt hat, wem ich Danke sagen kann? Und die Folgen von diesem Lebensstil, dass man sich einfach aus dem Staub macht, die sehen dann so aus, dass viele zurzeit wegen ihrer strotzenden Gesundheit vor die Hunde gehen, weil sie dieses Geschenk eben ohne den genießen, der es ihnen geschenkt hat. Die Gesundheit, die Kraft, die Schönheit wird auf den Altar der Anbetung gehievt und man macht sie zum Gott. Und dann verführt das zur Gedankenlosigkeit und zum herzlosen Brutalität gegenüber kranken und behinderten Menschen. Und manche diskutieren dann darüber, wie man die am besten beseitigen könnte. Ich sage mir, mancher Mensch wäre in seinem Leben wahrscheinlich eher zur Besinnung gekommen, wenn es ihm gesundheitlich mal etwas dreckiger gegangen wäre. Und dass bei dieser Frau hier die Blutung zum Stillstand gekommen ist, wäre für die Frau noch nicht die Rettung gewesen. Aber jetzt, wo sie sich auf Jesus einlässt, wo sie das rettende Wort hört, erlebt sie die Lebenswende und sie merkt plötzlich, Gesundheit ohne Jesus ist eine Party auf der untergehenden Titanic. Wenn du aber in deinem Leben mal die Gesundheit verlierst und zu Jesus gehörst, wenn die Beziehung zu Gott geheilt ist, dann bist du gerettet, dann kommst du im Himmel an. Und wisst ihr, ich bin so dankbar, dass ich Freunde habe, die einerseits im Leid stecken und mir andererseits sagen, dass ihnen eine Beziehung zu Jesus tausendmal mehr wert ist als strotzende Gesundheit. Einer meiner Freunde ist im Erzgebirge, der sitzt seitdem er denken kann im Rollstuhl. Und da ist am Telefon Seelsorger für Leute, die auf zwei Beinen durchs Leben gehen, mit diesem Leben nicht zurechtkommen. Wenn ich meinen Freund im Rollstuhl heute mitgebracht hätte, würde mancher von euch denken, der hat eine Schauspielschule besucht. So fröhlich kann man in so einer Situation doch nicht sein, denken viele. Und wenn du ihn dann fragst, wie kommt es dazu, dann wird er dir erzählen, dass er zu Jesus gehört, dass er in die Schule von Jesus gegangen ist und nicht in die Schauspielschule. Und dass er dort bei ihm die Hoffnung bekommen hat, dass er eben eines Tages ohne Rollstuhl lebt. Und dass, wenn das die Tür zur Ewigkeit aufgeht, er geheilt ist. Und zwar 100%. Und das deshalb, weil jetzt schon seine Beziehung zu Gott durch Jesus zu 100% geheilt wurde. Jesus hat ihn in Ordnung gebracht. Und deshalb gilt das, dass Heilung immer möglich ist. Jesus will alle Krankheiten heilen. Manche sofort. Zum Beispiel die kranke Beziehung zu Gott. Die will er bei jedem und sofort heilen, wenn du es zulässt. Manche Krankheiten halte er etwas später. Bei mir habe ich inzwischen entdeckt, warum das bei mir so ist. Ich soll Geduld lernen. Und alle Krankheiten, die halte er bei seinen Leuten dann, wenn das Tor zur neuen Welt aufgeht, wo es kein Leid, keine Tränen und keine Schmerzen mehr gibt. Liebe Freunde, nun muss man natürlich noch fragen am Schluss, warum begann die Frau vor Angst zu zittern? Also sie waren Herd, ein Krankheitsherd, sie konnte andere anstecken. Es war Infektion pur, was sie verkörperte. Und das wurde jetzt öffentlich. Sie durfte niemanden berühren und sie hatte Jesus durch ihre Berührung unrein gemacht. Und das muss sie nun in der Öffentlichkeit bekennen. Jesus, ich habe dich unrein gemacht, ich bin von der Last der Blutung befreit. Sie hat es auf Jesus übertragen, so hat sie das verstanden. Und deshalb zittert sie, und deshalb hatte sie ja auch Jesus nur von hinten angetippt, damit sie ja nicht dabei erwischt wird. Und das kommt nun heraus. Sie hat, ohne es zu wissen, mit ihrem Finger nicht nur seine Kleidung berührt, sondern sie hat gleichzeitig prophetisch auch auf das Kreuz gezeigt, an dem Jesus später gestorben ist. Diese abergläubige Frau hat in ihrer primitiven Vorstellungswelt mehr begriffen als mancher Professor. Sie hat Jesus unrein gemacht, indem sie ihn berührt hat. Sie hat Jesus ihr Leiden aufgebürdet. Jesus hat ihre Lebenslast bekommen. Und sie zeigt gleichzeitig, indem sie an seine Kleider tippt, auf das Kreuz, an dem Jesus später gestorben ist und sein Blut gegeben hat für jeden Menschen, dass du geheilt wirst, in der Beziehung zu Gott. Sie hat mit der Lebens- Lastenübertragung aus Jesus das gemacht, was Jesus für jeden einzelnen Menschen sein will, auch für deinen Arbeitskollegen, auch für deinen Schulkameraden, nämlich der Lastenträger. Und Jesus hat mit seinem vergossenen Blut am Kreuz es möglich gemacht, dass jedes blutende Leiden beendet werden kann. Durch sein Blut am Kreuz kann jedes blutende Herz geheilt werden. Kannst du Frieden bei ihm bekommen. Ich habe in unserem Team eine Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die haben wir hier bei euch aus Baden weggelotst. Und die macht da so Angebote für Menschen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen. Und als sie zu uns kam vor 3 Jahren, da hat sie natürlich in ihrer Klinik einen kleinen Abschied gegeben für die Ärzte und für das Personal. Und das war eine Klinik hier in Mosbach, wo auch geistig behinderte Menschen zu Hause sind und behandelt werden. Und während dieses kleinen Empfangs, man stand beieinander aus, was trank was, da erzählte sie mir, da kam eine junge Frau, die stellte sich in die Tür, eine Frau mit einer geistigen Behinderung, und die brüllte in den Saal rein: Frau Dr. Steinberg, ich wünsche dir alles Gute und dass dir der Herr Jesus immer schön deine Sünden vergibt. Manche guckten etwas bedeppert rein, berichtete sie mir. Aber sie ging dann zu dieser jungen Frau und sagte: Ich danke dir, das ist der beste Wunsch, den du mir geben kannst. Dass der Herr Jesus dir immer schön deine Sünden vergibt. Das ist die Hauptsache. Diese Frau mit ihrer geistlichen Behinderung hatte das begriffen. Liebe Freunde, so wie kein Mensch 100% gesund ist, so ist auch bei keinem die Beziehung zu Gott 100% gesund. Und deshalb brauchst du einen und brauchen deine Freunde einen, der das heilen kann. Und das kann nur Jesus. Von körperlichen Krankheiten heilen, das kann der Teufel auch. Aber eins kann er nicht: die Beziehung zu Gott heilen. Und das macht Jesus immer möglich. Körperlich gesund sind eigentlich in unserer Zeit hier nur diejenigen, die mit ihren Gebrechen, mit ihren Begrenzungen oder Behinderungen im Frieden leben können. Das kann übrigens auch Jesus schenken. Aber kerngesund sind nur diejenigen, die Jesus an ihren Kern ranlassen, ans Herz ranlassen, und dort heilt er die Sünde. Und diese Heilung ist immer möglich, aber der Patient, der muss es wollen. Amen.